Vielleicht kommt der Herr noch dieses Jahr. Ein schönes Lied. Eigentlich soll dieser Gedanke doch Freude bereiten, ja? Wenn wir einen Gast erwarten, den wir lieb haben, dann freuen wir uns doch, ja? Und wir haben doch Jesus auch lieb. Ich möchte uns noch ein paar Verse aus dem verlesenen Wort lesen. Aus Lukas 23, und zwar von Vers 39 bis 43. Lukas 23, Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte: Bist du Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Botschaft habe ich überschrieben mit einem Fragenzeichen, und die heißt: Hast du die Hoffnung? Wir haben am Mittwochabend über die lebendige Hoffnung gesprochen, über Fälle in einem Leben, die hoffnungslos waren oder konnten sein, und auch Fälle, in die man konnte mit einer voller Hoffnung schauen, als hoffnungsvoll. Und unser Wort gibt uns ein deutlicher Aufschluss über die Hoffnung, über die lebendige Hoffnung. Und ich denke, wie wenig wert wäre unser Gottesdienst, persönliches Gottesdienen, wenn wir keine Hoffnung hätten. Wenn wir beten würden, aber nicht hoffen würden, dass der Herr uns hört. Wenn wir in schlimmen Lagen sind und keine Hoffnung hätten, von da rauszukommen, wenn wir ohne Hoffnung für unsere Lieben beten würden, dass der Herr auch sie zu sich ziehen möchte, wie wir gehört haben in dem Abschnitt, den einen Übeltäter. Was wäre das, der Gottesdienst? Wie viel wert wäre er dann, wenn wir leben würden, aber keine Hoffnung hätten oder wenig Hoffnung hätten? Eigentlich so ein Gottesdienst wäre dann umsonst. Er wäre nichts wert, wenn wir leben würden ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung zu leben, einstmal in der Herrlichkeit zu sein. In dem Einleitungswort haben wir gelesen, dass unsere ganze Hoffnung ist Jesus Christus. Wenn wir das nicht hätten, was wäre dann unser Gottesdienst wert? Wir könnten dann beten und rufen zum Herrn, aber irgendwie im Herzen hätten wir keine Hoffnung, uns gleichzeitig zeigen würden: Ja, es wird doch nichts werden. Da hat der Mensch keine Hoffnung und da kann der Herr auch nicht helfen. Ich denke, wenn jetzt eine Familie ein Haus bauen vorhat, ich denke jetzt an Geschwister Schmelzle, ja, sie hatten den Gedanken, wir wollen bauen, aber wenn sie die Hoffnung nicht hätten, am Schluss dort einzuziehen, wäre da wahrscheinlich nichts geworden. Wahrscheinlich wäre der Gedanke schon begraben, nur in den Plänen schon. Ja, das schaffen wir nicht, das wird nicht sein. Aber man legt ja den ganzen Fleiß dran und Eifer, aber man eifert und arbeitet in der Hoffnung, bald wird es so sein, und zum Glück wird es bald bei Ihnen sein. Eigentlich bin ich sehr herzlich dankbar und Gott froh, eigentlich Gott dankbar und froh für euch, dass es das bei euch so weit gekommen ist. Eine Hoffnung oder keine Hoffnung. Wir haben gehört in dem Einleitungswort, uns ist gezeigt, es sind drei Menschen am Kreuz. Drei Menschen am Kreuz, die müssen sterben. Für alle drei hat das Gericht bestimmt. Sie werden gekreuzigt und der Beschluss ist ja der Tod. Sie sollen sterben, ob sie das wollen oder nicht. Und einer ist von ihnen, Jesus Christus, in der Mitte. Mich bewegt es immer, es heißt, von der linken und rechten Seite sind zwei Übeltäter. Es schmerzt mir immer dann für den Heiland, dass er so sterben musste. Aber so hat es dieses Erdengericht entschieden, so haben Menschen entschieden, die ohne Gott lebten, die ohne Hoffnung lebten. Sie wollten so und sie haben das so entschieden. Und das ist eigentlich jetzt die Frage der Zeit, wie lange es gehen wird, bis sie scheiden würden aus diesem Leben. Und einer aus ihnen, Jesus Christus, hat nicht nur die selige Hoffnung, aber die selige Gewissheit, dass die Zeit, die er noch jetzt tragen soll am Kreuz, die wird auch vorbei sein, aber dann wird die Herrlichkeit sein. Er weiß, dass er zum Vater kommt, er weiß, dass der Vater ihm das gegeben hat, dass es soll so kommen. Aber er, Jesus Christus, ist eine Hoffnung und es hilft ihm, das zu tragen. Es hilft ihm, auszuhalten, auszuharren bis zum Ende. Es hilft ihm sogar, Geschwister, nicht nur seine eigene Leide tragen, aber es hilft ihm, beten vom Kreuz für diese Menschen, die frohlocken und sie freuen sich und sie spotten. Sie reden noch Übles über ihn, aber diese Hoffnung, dass es ein Ende sein wird und dann kommt das selige Ende. Es gibt ihm Kraft, es zu tragen und auszuharren. Und er weiß auch, dass dieser bittere Kelch, das er genommen hat, er bringt auch den anderen Menschen Hoffnung, uns einstmal bei ihm zu sein, einstmal mit ihm zu sein, weil er stirbt als ein Retter der Seelen, als Heiland. Der Menschen stirbt er und er bringt die selige Hoffnung uns Menschen. Deswegen ist auch unsere Hoffnung auf Jesus gegründet, auf Jesus Christus ist sie gebaut. Und Jesus hat in tiefem Leiden auch einen tiefen Trost in diesem Leiden, dass er einst eigentlich beim Herrn zu sein wird. Nun sind noch zwei andere da. Sind noch zwei andere da, die auch sterben müssen. Die auch eigentlich das gleiche Leid tragen müssen. Mir kommt es das so, einer dient Gott und opfert sein Leben für den Herrn, tut alles. Den Herrn muss leiden. Aber der andere, der eigentlich um Gott sich überhaupt nicht kümmert, oder die zwei, aber sie haben das gleiche los. Sie dienen der Welt, sie leben so, wie eigentlich es für viele Menschen fast ganz normal ist, obwohl sie Übeltäter sind. Aber wir wissen, wie viel es heute auch Übeltäter gibt. Aber sie müssen trotzdem auch leiden. Der Feind hat sie so geführt, in ein hoffnungsloses Leben reingeführt. Und dann lässt er sie. Und sie müssen das Gleiche losteilen wie ein Gerechter. Er hat ihnen jetzt nicht geholfen. Und das sind eigentlich Menschen jetzt ohne Hoffnung, die das Leben, welches ihnen Gott geschenkt hat, sie haben das überhaupt nicht wert gehalten. Es war für ihnen wertlos. Sie merken das vielleicht nicht. Aber das Leben ist jetzt ja bei ihnen am Ende. Die Sänger haben gesungen, vielleicht kommt der Herr auch dieses Jahr. Aber für sie ist er ja gekommen. Für sie ist es das Ende und ein Ende ohne Hoffnung. Ein Ende, welches eigentlich man eigentlich keine Menschen wünschen will. Nicht was jetzt der physische, körperliche Leiden betrifft, aber was die Seele betrifft. Sie werden verdammt in die Ewigkeit. Und was interessant hier ist, vielleicht können wir das gleich parallel ziehen, sie sterben ganz nah bei Jesus. Merken wir, ja, sie sind nah bei Jesus. Sie sind vielleicht ein Meter oder zwei entfernt von ihm, aber sie sterben ohne Jesus. Sie sterben ohne Gott, aber sie sind ganz nah dran. Merken wir, ja, der Gedanke. Es wäre nicht viel, doch, ja. Es wäre doch noch ein vielleicht Schritt und er konnte sie umarmen und zu sich ziehen. Aber es geht nicht. Sie sind doch getrennt. Und was sie getrennt hält, das ist die Sünde. Das ist die Sünde, welche sie getrennt jetzt hält. Ich meine, im geistlichen Zustand. Sie sind nah beim Herrn, aber sind doch ohne Jesus, ohne Gott in der Welt. Es sind die letzten Stunden. Und es ist eigentlich scheinbar, dass alles aus ist und ist nichts zu tun und nichts zu haben. Und wir merken, einer ist trotz der Nähe doch so weit weg vom Herrn und spottet über ihn. Einer lästert über ihn. Aber er hat das gleiche Los, er ist im gleichen Gericht. Aber er hat noch den Mut und Kraft lästern. Und der andere hat auch das gleiche Los. Und sie merken, dass sein Herz konnte der Herr noch weich machen. Geschwister, um ihn zu sich zu führen, musste der Herr ihn ans Kreuz bringen. Mir geht es so, warum muss der Herr auch heute noch Menschen solche Wege, so tiefe Wege führen, um sie zu sich zu ziehen können, um ihnen die Hoffnung geben zu können. Eigentlich ist es ein Paradox. Der Herr will die Hoffnung schenken, der Herr will retten, aber der Mensch will das gar nicht. Er verachtet es, er sagt, ich brauche das nicht. So wie der eine, wo er spottet, er braucht das bis zum letzten Augenblick nicht. Er ist so hart. Merken wir, ein hartes Herz. Aber diesen der Zweite konnte der Herr noch retten, aber er führt ihn solch einen Weg, welchen ihn zum Kreuz führt. Dass er das Kreuz genagelt werden muss. Wie hart muss ein Mensch doch sein, dass der Herr so weit gehen muss, dass ein Mensch jetzt so ihn physisch an das Kreuz nageln ließ. Es hat ja Gott zugelassen, dass er verurteilt worden ist, und ans Kreuz genagelt werden muss, um gerettet zu werden. Merken wir, wie der Herr kann Menschen retten. Und deswegen, Geschwister, die Hoffnung, wenn wir beten für unsere Kinder, Geschwister, unsere Nachbarn, unsere Umgebung, wir beten für Menschen, die um uns, Geschwister, sie können gerettet werden, und wenn sie ans Kreuz gehen müssen. Sie können immer nur gerettet werden. Es soll uns persönlich eine lebendige Hoffnung geben in unserem Beten. Und Geschwister, ich erfahre immer wieder solche Zeugnisse oder solch ein Zeugen des Herrn, solch ein Wirken. Ich kann jetzt hier das nicht anführen, aber ich erfahre das immer wieder, dass wir beten und da ist noch Hoffnung. Ich habe am Mittwoch angeführt, in Esra sagt dann das Volk, es ist noch Hoffnung für Israel. Und Geschwister, es ist immer eine Hoffnung, wenn wir beten für Menschen, für die wir beten, als dass ihre Seele gerettet werden muss. Und wenn sie auch an das Kreuz gehen muss, ich rede jetzt im geistigen Sinn. Und kein Mensch kann gerettet werden, wenn er nicht an das Kreuz kommt. Das ist eigentlich das Bildliche. Oder wie jetzt handgreiflich das gewesen ist bei deinem einen Bibeltäter. Er musste ans Kreuz kommen. Und wir wissen nicht noch, was der Herr mit einem oder anderen tun wird, um sie zu retten, um ihn zu retten. Aber Geschwister, wenn er nicht so ein hartes Herz hat wie der andere Übeltäter, Geschwister, der Herr kann auch jemand auch fallen lassen. Dass er nicht redet zu Menschen, es stimmt nicht, er redet immer. Aber wenn ein Mensch solch ein Herz hat wie der zweite Übeltäter oder der erste, der spottete, dann wird der Herr ihn auch fallen lassen. Wir merken, dass der Herr hat ihn gar nicht angesprochen jetzt. Aber er hört doch das. Ich meine, wie es Jesus geschmerzt hatte. Er ist ja der Retter. Er ist der Retter und er hängt jetzt gekreuzigt und meinetwegen rechts oder links spottet einer. Und wie muss es ihm schmerzen? Er will sagen, ich sterbe für dich. Nur, dass du sollst doch leben, dass du gerettet werden könntest. Ich sterbe für dich und du spottest über mich. Er spottet über den lebendigen Sohn Gottes in seinen Leiden. Ich stelle mir vor, bildlich, wie wird er einst mal vor diesem Sohn Gottes erscheinen? Wie wird er stehen können? Er spottet den Herrn. Aber der zweite mahnt ihn und sagt, du bist im gleichen Gericht. Geschwister, er redet von einem Gericht. Er redet nicht von dem, dass du jetzt, ja, du leidest ja gleich. Nein, sagt er, du bist im gleichen Gericht. Ein gleiches Gericht hat sie verurteilt, alle drei. Aber er will ihm sagen, du stehst im gleichen Gericht. Es wird noch ein Gericht kommen. Und ich denke, dieser eine Übeltäter, der dann bittet den Herrn, sagt, gedenke doch, wenn du kommst in dein Reich, denk doch an mich, dass ich da am Kreuz noch leide. Gedenke an mich doch, vergiss mich bitte nicht. Er hat es verstanden, in diesen letzten Stunden seines Lebens, diesem vergeudeten Lebens, dass eigentlich es ist noch eine Möglichkeit. Wenn er jetzt nicht betet, wenn er jetzt nicht bittet den Herrn, dann hat er ja keine Hoffnung. Es wird ein hoffnungsloser Tod sein für ihn. Und er bittet den Herrn und sagt, gedenke an mich, wenn du kommst in dein Reich. Geschwister, dieses Reich, komm mir jetzt in den Sinn, hat ja der Herr geschaffen, bevor ein Mensch auf der Erde war. Und dieses Reich hat er geschaffen, um die Menschen, die er dann schaffen wird, in diesem Reich zu haben. Nicht außerhalb des Reiches, nicht weit entfernt auch von diesem Reich, aber bei ihm. Und er schafft ein Reich hier auf Erden. Und als er die zwei Menschlein schafft, diese Geschöpfe, die er jetzt zusammengebaut hat, setzt er ja sie rein in das Reich. Mich wundert es immer, dass er sie nicht irgendwo eingesetzt hat und wenn sie mal so gut wären, dass sie würdig sein würden, konnten sein bei ihm sein und dann, nein, er schuf sich so, wir müssen das lesen, dass sie würdig waren, in seinem Reich zu leben. Er setzt sich ein in sie rein und er ist froh, dass er jetzt die Menschen in so einem Zustand hat, dass sie da bei ihm sein können, mit ihm, wo er mit ihnen Gemeinschaft haben kann, bei ihnen sein kann. Aber der Mensch wählt einen anderen Weg. Er wählt einen anderen Weg. Sie verachten das. Und der Herr muss sie aus diesem Reich rausnehmen. Aber dieser Gehängte, der Arme, er bittet und sagt, wenn du in dein Reich kommst, gedenke an mich. Woher weiß er plötzlich, dass der Herr in sein Reich kommt? Woher weiß er, dass es ein gerechter Mensch ist? Hat ihm jetzt Jesu seine Haltung so weit gebracht? Aber Geschwister, die Nähe zu diesem Gerechten, es war eine Predigt. Es war das, was Apostel Paulus sagte, dass wir ein offener Brief sind. Er konnte das lesen und sehen und es konnte seine Seele so überzeugen, dass er bereut seine Taten und bittet Jesu, wieso, wie bereut er? Eigentlich sagt er noch, gedenke an mich. Und dann ist er bei, und dann sagt Jesus zu. Aber es ist nicht so. Es ist bei ihm was vorgegangen in der Seele, weil er mahnt den anderen und sagt, wie kannst du, wir zwei sind eigentlich dieses Gerichts wert. Er will sagen, unser Leben war so wertvoll, dass es nur der Tod verdiente. Es heißt, er bekennt seine Sünden. Er sagt, dass er ein Übeltäter gewesen ist und dieses Leben, sein Leben bis zu dieser Stunde hat nichts verdient wie ein Tod. Es war ein verdientes Verbrechen. Demnach können wir sehen, dass möglicherweise die zwei eigentlich gerecht verurteilt worden sind. Nur Jesus nicht. Und er mahnt den anderen und bittet den Herr, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Warum konnte der andere nicht gerettet werden? Es bewegt mich immer wieder. Eine Seele kann hören oder lesen, meinetwegen ein Bibelvers. Und es bewegt sie. Und es kann sie bringen bis zum Kreuz. Die andere Seele oder andere Mensch kann hören oder lesen den gleichen Gedanken. Aber es kann nur ein hartes Herz, noch das Herz noch härter machen. Warum ist das so? Ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Warum konnte das nicht rausfinden? Weil für mich persönlich ist das sehr unverständlich. Beide Übeltäter sind mit Jesus. Beide sind verurteilt. Vor beiden steht eine Ewigkeit vor den Augen. Einer kann noch die Hoffnung erlangen. Einer bekommt die Hoffnung. Was kann ein Mensch noch mehr beglücken oder die festere Überzeugung geben, als der Herr sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der andere hat es nicht bekommen, weil er das nicht will und verschmäht. Und kein Mensch auf Erden kann selig werden, Geschwister, der nicht so weit kommt, der nicht zum Kreuz kommt, der nicht kommt, wie in dem Lied heißt, ich gehe mit ihm, der nicht in diesen Garten kommt mit Jesus, der nicht mit Jesus in den Leiden kommt. Wir merken, ja, dieser Mensch, er musste in die gleiche Leiden mit Jesus kommen. Es sagt uns auch, Geschwister, dass wir auch nicht verschont werden von den Menschen, die ohne Gott, ohne Hoffnung leben, dass wir können in die gleiche Leiden wie Jesus versetzt werden. Warum müssen, wissen wir, weniger leiden als Jesus, wenn er das musste? Kein Mensch wird selig werden, wenn er nicht mit Jesus leiden und sterben muss. Wenn er mit Jesus geht. Und dieser Übeltäter, der eine, der zweite, der dann bittet den Herrn, er ging die gleiche Leiden, ich meine in dieser Zeit, im Sterben mit Jesus. Er ging die gleiche Leid durch dieser Schächer im Kreuz. Heißt nicht umsonst die Schächer Gnade. Wie viele Menschen heute hoffen auf die Schächer Gnade? Was heißt die Schächer Gnade? Die letzten Augenblick Gnade. Wie viele Menschen leben mit dieser Hoffnung, Geschwister? Wie klein ist die Hoffnung dann, wenn ich wenn ich älter bin oder alt bin oder wenn ich krank bin oder wenn ich weiß, oh, es könnte zu Ende mit mir gehen. Es ist die Schächer, auf die Schächer Gnade hoffen sie. Aber Geschwister, es ist kein Hoffen. Es ist eine armselige Hoffnung. Und ob der Herr diese Hoffnung noch geben wird, es weiß er. Es kommt darauf an, wie der Herr diese Hoffnung verschmäht. Der Mensch. Es kommt darauf an, wie hart sein Herz geworden ist. Wie hart sein Herz geworden ist, dass er in der letzten Stunde seines Lebens noch spottet den Herrn. Es sind viele Menschen gewesen, die waren am Sterben, aber sie sind noch härter geworden, weil keine Hoffnung da war, keine Hoffnung für sie, keine lebendige Hoffnung. Und ich möchte die Frage stellen, hast du die Hoffnung jetzt? Kann ich sie jetzt mit einem Ja beantworten? Ich habe die Hoffnung. Ohne das zu können, Geschwister, ist der Gottesdienst zu bedauern. Ist er nicht viel wert, werde ich sagen. Ohne diese Hoffnung, ohne antworten zu können, ohne die Gewissheit mit Jesus im Paradies sein. Wie schön ist das, ja? Wie hat es diesen Übeltäter gefreut? welche Kraft gab es ihm, dass er, als Jesus ihm sagte, wahrlich, ich sage dir, halte nur durch noch, es ist noch eine Frage von etlichen Stunden, halten durch, und wenn es noch ein Tag dauern wird, aber du wirst bei mir im Paradies, nicht bei mir, mit mir. Geschwister, denken wir nur an das, welche Freude hat dieser Mensch dann erfahren, als er Jesus dann sah. Oder welches Bild war vor ihnen, vor seinen Augen, als er dann Jesus im Paradies sah. Aber Jesus als Herrscher, als ein Ritter, Jesus auf dem Thron. Er sah Jesus nicht mehr als den Gekreuzigten, aber er sah Jesus als seinen lebendigen Retter. Wie viel Freude war es für ihn, jetzt am Kreuze noch auszuhalten. Ich denke, er hat weniger Schmerzen und Leiden gehabt als der andere Übeltäter, welcher das verschmähte und nicht wollte nehmen. Und Jesus, er sagt, wenn du kommst in dein Reich, und Jesus versetzte ihn in sein Reich, so wie Jesus Adam und Eva in sein Reich versetzt hat. Und dann hat er sie versetzt eigentlich, raus aus dem Reich. Und so versetzte Jesus ihn aus diesem Reich der Finsternis, wo eigentlich die Mächte ihn bis jetzt gehalten haben, in sein lebendiges, in sein herrliches Reich, in sein herrliches Reich. Und er durfte eingehen in die Herrlichkeit, durfte eingehen zu Jesus, mit Jesus, mit dem Herrn. Und Apostel Paulus sagt zu den Kolosser, Kolosser 1, Kolosser 1, Vers 13, sagt er so, er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Und handgreiflich ist das jetzt geschehen mit diesem Übeltäter. Man kann fast auf ihn nicht sagen mehr, Übeltäter. Aber es ist so, er hat ihn aus einer Macht der Finsternis entrissen und versetzt in sein Reich, wo eigentlich auch eine Macht ist. Also es ist Macht der Liebe, Macht der Herrlichkeit, wo alles schön ist und gut ist, Macht der Finsternis. Was ist eine Macht? Eine Macht ist etwas, was jemand, wenn jetzt Menschen sind, sie verfügen über jemand mit solch einer Kraft, dass sie können bestimmen, ob der andere das will oder nicht, etwas zu tun. Das ist eine Macht. Und wir merken, ja, was heißt eine Macht der Finsternis? Die Finsternis hat auch eine Macht und sie kann mit einem Menschen das tun, was er eigentlich vielleicht gar nicht will. Aber die Macht der Finsternis, die tut das. Und was interessant ist, der Mensch kann ja nichts dagegen tun. Diese Macht der Finsternis, die wird nie auf eine Seele Rücksicht nehmen, dass die Seele eigentlich verloren geht. Einmal der geistliche oder seelische Zustand und zweitens, es kann auch sein, so wie die Übeltäter, es kann auch der physische Tod sein, aber so ist eine Macht, sie wirkt etwas aus, was der andere, der die Gegenseite nichts beeinflussen kann und so ist, nichts beeinflussen kann, nichts wehren kann, so sind Menschen, die sind gefangen in dieser Macht der Finsternis, sie sind da gehalten und sie können nur befreit werden, durch Jesus Christus, der hat die Macht, aus dieser Macht der Finsternis der Menschen zu entreißen, die Seelen zu entreißen. Und das geschah hier handgreiflich und Jesus konnte ihn im letzten Augenblick noch erretten. Er konnte nicht rausziehen und ihn in sein Reich versetzen. Und wir lesen dann, es waren noch Menschen da. Es waren ja viele Menschen da, die das zusehen und zuschauen. Und es heißt hier so, als Jesus noch betet zu Gott und befiehlt sich dem Herrn an und betet für die Menschen. Und dann merken ja die Menschen, dass es ist ja, es ist was Unrechtes geschehen, ja? Und es heißt so, und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Jetzt kommt der Augenblick, dass die Menschen merken, sie hatten was getan, was Unrecht ist. Sie merken das, aber wir merken, sie haben das zu spät gemerkt. Das Unrecht ist geschehen. Die Ungerechtigkeit hat Überhand genommen. Sie sehen das und es heißt, und sie schlugen in ihre Brust und kehrten um. Mit welchen Gefühlen kamen sie? Sie wussten ja, das wären Übeltäter gekreuzigt. Das war wahrscheinlich nicht das erste Mal. Und sie kommen in eine Erwartung, etwas Besonderes zu sehen, weil da noch einer ist. Und sie wussten, das war derjenige, der sie heilte, mit ihnen Mitleid hatte. Sie wussten, das war derjenige, der sie lieb hatte, weil er ging jedem nach, der zu ihm gekommen ist. Er hat ihnen geholfen. Sie wissen das viele. Und jetzt wissen sie, oh, er wird gekreuzigt und sie kommen. So, ach, anschauen. Und als das geschehen ist, dass da kommt das Geschwister, das zu spät, warum habe ich das getan? Das kommt dann, aber es ist zu spät. Und das heißt, und sie schlugen ihre Brust. Warum haben sie nicht etwas früher in ihre Brust geschlagen? Warum kam es ihnen nicht, bevor sie das verstanden haben? Merken wir, Geschwister, wie manchmal geht es uns so. Mir geht es auch manchmal so. Wenn etwas gesagt worden ist, und dann, mir geht es persönlich so, mir ist so gegangen, warum habe ich das gesagt? Das Gewissen redete zu mir, warum habe ich das gesagt? Vielleicht war das nicht schlimm, aber in diesem Augenblick habe ich verstanden, als ich gesagt habe, och, lieber hätte ich das nicht gesagt. Nicht aus dem Grund, was sagt der anderen, aber Jesus hat es auch mitbekommen und gehört. Und sie schlugen in ihre Brust und kehrten um. Ich denke, warum kehrt ein Mensch nicht früher um? Warum musste dieser Übeltäter ans Kreuz gehen? Warum ist er nicht früher umgekehrt? Er wäre nicht an das Kreuz gegangen. Wenigstens die Leiden, die er jetzt als Mensch tragen musste, wäre ihm erspart geblieben. Jesus hätte ihn früher gerettet schon. Schon viel früher hätte Jesus ihn gerettet. Aber es ist nicht umgekehrt. Schlug nicht in seine Brust. Er lebte ja ohne Hoffnung. Mit welchen Gefühlen gehen die Menschen jetzt heim? Mit welchen Gefühlen kehren sie zurück? Mit welchen Gefühlen schlugen sie jetzt in ihre Brust? Haben sie eine Hoffnung? Sie gehen zurück in ihre Stadt, an ihr Ort, in ihr Heim. Aber sie wissen, das können sie nicht mehr gut machen. Der arme Hauptmann sagt sogar, wahrlich, es war ein gerechter Mensch. Welch eine Predigt hat er bekommen, dass er sagte, dieser war ein gerechter Mensch. Was hatten wir getan? Hoffnung, ist da Hoffnung? Sicherlich ist da Hoffnung, weil er auferstanden ist, dieser Gerechte. Aber in diesem Moment gehen die heim ohne Hoffnung, ohne Jesus, ohne Gott in der Welt, gehen sie zurück. Zwar schlugen sie in ihre Brust, ist noch gut so, aber haben sie die Hoffnung bekommen? Oft schon machte ich mir Gedanken, was ist mit den Menschen geworden, die da jetzt zurückgegangen sind, das gesehen haben, den Retten der Menschen, den Heilen der Welt, derjenige, auf den alle Hoffnung eigentlich steht, den haben sie gekreuzigt. Möge doch der Herr geben, dass wir nicht eins in unsere Brust schlagen mögen, dass die Hoffnung, die der Herr uns jetzt in unsere Herzen gegeben hat, dass sie noch fester bleibt, dass wir jetzt sagen können, dass wir jetzt singen können und ein Erloben für diese lebendige Hoffnung. Geschwister, die lebt mit uns, habe ich am Mittwoch erwähnt. Mich nicht wiederholen, aber es ist mir so nah am Herzen, so wichtig. Diese Hoffnung, die wir bekommen haben, die wird so lange leben, bis wir das sehen, was wir hoffen. Möge der Herr uns geben, dass wir das erfahren können, dass wir so handgreiflich dann halten können, das, was wir hoffen oder gehofft haben. Möge der Herr uns alle das schenken. Vom Herzen bitte ich das. Amen.